Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Herzlich willkommen dazu. Im Studio ist Susanne Kuhlmann. Unsere Themen: 140 Maßnahmen. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau über die ersten 4 Jahre des integrierten Klimaschutzplans Hessen. 2 Jahre sind seit dem bayerischen Volksbegehren Rettet die Bienen vergangen. Ein Exportschlager mit Defiziten. Das Meer kommt näher, die Küstenerosion am Mittelmeer. Für die Heimatstadt den Export, wie sich Landwirte in Kenia umorientieren. Und die Frage, wie viel Rechtsschutzversicherung man braucht, beantwortet schließlich der Verbrauchertipp. Vor ziemlich genau 4 Jahren hat die Landesregierung den sogenannten Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 beschlossen. 140 Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels. Die Treibhausgasemissionen sollen um 55% reduziert werden, zum Beispiel mithilfe von Programmen zur Energieeffizienz, zum Ausbau klimafreundlicher Mobilität, zur Begrünung von Haus und Garten und mit ökologischem Hochwasserschutz. Was davon ist bisher passiert? Die hessische Umweltministerin Priska Hinz stellte am Vormittag einen sogenannten Monitoringbericht zum Klimaschutzplan vor. Und Ludger Fittkau hat die Veranstaltung verfolgt. Herr Fittkau, welche Maßnahmen aus dem 140-Punkte-Katalog hat die Landesregierung denn bis heute umgesetzt?
113 von 140, Frau Kuhlmann, haben Sie umgesetzt, hat die Ministerin heute gesagt. Das ist also schon enorm viel. Aber gut, es läuft auch schon 4 Jahre, dieses Programm, dieser Klimaschutzplan. Und es gibt auch Erfolge durchaus aus Sicht der Landesregierung, etwa bei den erneuerbaren Energien oder beim Ökolandbau. 15% der hessischen Fläche ist bereits im Ökolandbau betrieben. Also da gibt es Erfolge. Aber stellen sich neue Probleme. Das wurde heute auch deutlich gemacht. Seit 2015 etwa, das ist dann quasi in der Anfangsphase oder in den ersten Jahren, bevor das Programm startete, bekannt geworden oder klar geworden, sind die fluorierten Treibhausgase ein großes Problem. Die sogenannten F-Gase, die hauptsächlich bei Kältemitteln in Kälte- und Klimaanlagen verwendet werden, besonders häufig in Pkw-Klimaanlagen. Und die sind enorm klimaschädlich. Das sagte heute dann Jens König, der Referent für Chemikaliensicherheit im hessischen Umweltministerium.
Diese Gase haben ein vielfach höheres Treibhauspotenzial als CO2. Sie übersteigen das Treibhauspotenzial von CO2 teilweise um ein Mehrtausendfaches, in einem Extremfall um das 24.000-fache. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das standardmäßig in Pkw-Klimaanlagen eingesetzte Kältemittel R134a hat ein Erderwärmungspotenzial, ein sogenanntes Global Warming Potential, von 1430. Das heißt, dieses Gas ist 1430 mal klimaschädlicher als CO2.
Also enorm gefährlich fürs Klima. Diese Gase, die übrigens illegal in den EU-Binnenmarkt kommen, aus China mit Schiffen und Lastwagen werden sie auf den Markt gebracht, kommen dann in Kfz-Werkstätten irgendwann und die Kfz-Handwerker wissen häufig gar nicht, welches gefährliche Potenzial sie da haben. Das muss man sagen.
Wie sieht es denn insgesamt aus? -55% bei den Treibhausgasemissionen bis 2030. Wie sieht der Stand momentan aus?
Da sieht es nicht wirklich gut aus, das muss man sagen. 55% ist ja auch von vielen schon auch als eher sozusagen, ja, nicht gerade ambitioniertes Ziel bezeichnet worden. Aber die Landesregierung in Hessen musste heute feststellen, übrigens dieser Monitoringbericht wurde vom Öko-Institut gemacht für die Landesregierung, dass eben noch nicht einmal diese 55% bis 2030 erreichbar sind, sondern bei dem, wie es jetzt läuft, nur 43%. Also da ist noch ein richtig großes Loch zwischen Zielen und zwischen Zielen, die man formuliert, und dem, was man jetzt machen kann. Deswegen muss es neue Maßnahmen geben. Das wurde heute deutlich. Das hat die Ministerin Priska Hinz auch klar gesagt.
Groß sind die Probleme ja sicher auch beim Ausbau der klimaverträglichen Mobilität im Ballungsraum Rhein-Main.
Absolut. Da wurde darauf verwiesen heute von Frau Hinz, dass im Bereich des Fahrradwegenetzes einiges passiert und auch die Förderung beispielsweise von Lastenfahrrädern, E-Bikes als Lastenfahrräder, das funktioniert gut. Da ist eine große Nachfrage da, das soll auch noch weiterentwickelt werden. Aber es gibt auch Rückschläge, das muss man sagen. Unlängst beispielsweise das Bürgerbegehren gegen eine Citybahn in Wiesbaden, Wiedereinführung der Tram in der Landeshauptstadt gescheitert an den Bürgern, die Angst hatten vor der Baustelle. Also das sind so Dinge, Dinge, da merkt man einfach, da kommt auch Politik teilweise an die Grenzen, aber man will da weitermachen, vor allen Dingen was die Förderung des Radwegenetzes angeht. E-Mobilität soll ausgebaut werden, mehr Ladestationen sollen überall im Land entstehen, da werden auch richtige Gelder in die Hand genommen, Millionenbeträge, also da passiert schon einiges, aber es gibt wirklich auch da noch viel zu tun, das wurde deutlich.
Noch ganz kurz, wo muss unbedingt nachgesteuert werden?
Es muss nachgesteuert werden, vor allen Dingen im Bereich der energetischen Sanierung. Das ist ganz klar. Da sollen 200 Millionen alleine in die Häuser im Land gesteckt werden und 4000 Wohnungen sollen saniert werden. Im Bereich Wasserschutz, ne, damit also der Wald auch erhalten bleiben kann, da gibt es auch große Probleme in Hessen. Also viele Bereiche, wo auch klar vom Ministerium benannt wird, da muss was getan werden, um die Klimaziele wirklich zu erreichen.
Wie weit Hessen in den ersten 4 Jahren beim Klimaschutzplan 2025 gekommen ist und was noch zu tun bleibt. Ludger Fittkau war das über den Bericht der hessischen Umweltministerin Priska Hinz. Dankeschön dafür. Das Volksbegehren Artenvielfalt sorgte in Bayern 2019 für viel Aufsehen. Rettet die Bienen, es wurde in ganz Deutschland bekannt. Mehr als 1,7 Millionen wahlberechtigte Bürger, fast ein Fünftel der bayerischen Gesamtbevölkerung, unterschrieb das Volksbegehren. Initiiert hatte es ein breites Bündnis von Naturschutz- und Bürgerinitiativen. Und in der Folge berief die Regierung in München mehrere runde Tische ein und 4 Fachgruppen zu Wald, Gewässer, Klima und Landwirtschaft wurden eingerichtet. Herauskam dann ein 80-seitiger Bericht, die Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes und die Vorreiterrolle Bayerns, wie Ministerpräsident Markus Söder meinte. Am Wochenende jährte sich nun das Volksbegehren zum 2. Mal. Susanne Lettenbauer zieht Bilanz.
Den 14. Februar 2019 könne man durchaus als Zäsur in der bayerischen Umwelt- und Artenschutzpolitik bezeichnen, sagt Agnes Becker. 2 Jahre nach dem Jubel über das erfolgreiche Volksbegehren Rettet die Bienen zieht die Initiatorin dennoch ein zwiespältiges Resümee. Vieles wurde erreicht, vieles versäumt, vieles verwässert. Bei den positiven Ergebnissen sticht vor allem ein Punkt hervor. Es gibt mehr Biobauern, so Becker.
Erst diese Woche hat der Dachverband der ökologischen Anbauverbände ein Plus beim Bioerzeugeranteil in der Fläche von 5% im Vergleich zum Jahr 2019 für 2020 bekannt gegeben. Aktuell arbeiten gut 10% der bayerischen Betriebe nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus auf fast 13% der landwirtschaftlichen Fläche.
13%. Im Volksbegehren steht ein Anteil von 30% Ökolandbau bis 2030, der bei gleichbleibendem Wachstum aber erreicht werden könnte. Das liegt vor allem an der deutlich gestiegenen Nachfrage aus der Bevölkerung, so die ÖDP-Politikerin Becker. Der Absatz der Bioprodukte stieg laut neuester Zahlen um 20%, was zum Teil auch der Corona-Pandemie geschuldet ist. Mehr Menschen im Homeoffice versorgen sich selbst und achten dabei im privaten Umfeld verstärkt auf Qualität und auf Regionalität. Anders sieht es bei staatlichen Einrichtungen wie Universitäten, Kantinen, Schulen, Kitas oder Seniorenheimen aus.
Tatsächlich ist es nämlich so, Bio im Privaten boomt und in der öffentlichen Nachfrage hinkt deutlich der Staat und hinken auch die Kommunen gewaltig hinterher. Dort liegt der Bioanteil im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Ähnlich wie im Bereich Landwirtschaft hakt es auch beim Schutz der Wälder, den Ministerpräsident Markus Söder auf Druck des Volksbegehrens noch als persönliches Ziel ausgab. Man begrüße von Seiten der Volksbegehren-Initiatoren, dass der Vertragsnaturschutz im Privatwald massiv ausgeweitet wurde. 58.000 Hektar Staatswald gelten mittlerweile als nutzungsfreie Naturwälder, darunter wertvolle Buchenwälder an der Donau, aber auch wirtschaftlich unrentable Gebiete in der Alpenregion, erklärt Klaus Obermeier mit der Gregor-Louis-Soder-Umweltstiftung, vor 2 Jahren ebenfalls Teil des Trägerkreises Volksbegehren. Aber
sehr schmerzhaft in diesem Zusammenhang, das möchte ich aber betonen, ist, dass in den politisch und teilweise auch parteipolitisch sehr umkämpften Debatten im Steigerwald und im Spessart diese Ausweisungen entweder nicht oder nur im ganz kleinen Stil erfolgt sind. Hier muss noch was passieren.
Sehr viel kritischer und ernüchtert sieht Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen, die Ergebnisse nach 2 Jahren. Beispiel Streuobstwiesen. Die im Zuge des Volksbegehrens neu geschaffene Verordnung zur Definition von Streuobstwiesen habe den Schutzstatus etlicher Flächen aufgehoben. Dazu läuft eine Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Völlig indiskutabel sei außerdem, dass in der Oberpfalz ernsthaft, trotz Volksbegehrens, über den Verkauf von 72 Hektar Staatsforst diskutiert werde. Ein Bürgerentscheid dazu ging gestern allerdings zugunsten des Walderhalts aus.
Während man beim Volksbegehren gesagt hat, mehr für den Schutz der Tier- und Pflanzenarten zu tun, verkaufen die bayerischen Staatsforsten Staatswald für Gewerbegebiete. Ein ganz klarer Widerspruch auch zu den Zielen des Volksbegehrens.
Der Kampf gegen das Artensterben sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, unterstrich Ministerpräsident Markus Söder vor 2 Jahren nach dem Volksbegehren. Warum fehle dann noch immer ein genauer Fahrplan gegen den Einsatz von Pestiziden auf Bayerns Feldern? Söder wollte die Menge der verwendeten Pestizide halbieren. Warum fehle außerdem noch immer die unter anderem für den Gewässerschutz notwendige Neukartierung der bayerischen Biotope, kritisiert der Bayerische Grüne weiter.
In den letzten 20 Jahren hat sich der Schwund von seltenen Tier- und Pflanzenarten leider deutlich beschleunigt. Das heißt, diese Kartierung müssen dringend aktualisiert werden. Wo sind denn diese schützenswerten Wiesen, wo wir dringend vorankommen müssen?
Trotz aller Kritik sieht der Landesbund für Vogelschutz auch positive Punkte. Das bayerische Volksbegehren sei als Exportschlager in allen anderen Bundesländern und auch im Bund angekommen. Die Eckpunkte des derzeit auf Bundesebene diskutierten Insektenschutzgesetzes trügen die Handschrift des bayerischen Volksbegehrens. Man erwarte jetzt, dass aus der Erfahrung mit dem Volksbegehren heraus Bayern eine Vorreiterrolle in Berlin spiele und das geplante Bundesgesetz die Erfolge der runden Tische von München nicht wieder zunichte mache.
Rettet die Bienen. 2 Jahre bayerisches Volksbegehren zur Artenvielfalt. Ein Resümee von Susanne Lettenbauer. Steile Felsküsten halten lange Stand, aber flache Sandstrände werden rasch weggerissen, wenn Sturmfluten ständig höher auflaufen. Am Mittelmeer kommt hinzu, dass vor allem strandnahe Regionen stark bebaut sind, denn Sand und Wasser sind für die Länder rundum enorm bedeutende Wirtschaftsfaktoren. Wenn nicht gerade eine Viruspandemie herrscht, kommen viele Millionen Touristen und bringen Geld, zum Beispiel nach Spanien und Griechenland. Dort wird es allerdings immer aufwendiger und teurer, Strände, Hotels und Ferienwohnungen vor den zerstörerischen Auswirkungen der Klimaerwärmung zu schützen. Was das konkret heißt, schildert ein Hotelier von der griechischen Insel Kreta.
Vor 40 Jahren war der Strand 30 Meter breiter als heute. Jedes Jahr wird er schmaler. Hier hat es mal viele Tamariskenbäume gegeben. Die sind alle verschwunden. Das Meer hat sie entwurzelt. Im Winter läuft das Wasser hier überall in die Höfe. Die Brandung ist wirklich stark. Alles läuft voll mit Wasser. Ein richtiges Meer. Wir müssen jedes Jahr wieder die Schäden reparieren. Daran sind wir schon gewöhnt.
Grigoris Krasoudakis betreibt auf Kreta am Strand von Platanias ein Hotel. Das Gebäude steht seit 1987. Krasoudakis erlebt, wie der Klimawandel die Küsten des Mittelmeers verändert. Der Meeresspiegel steigt hier als Folge der Erderwärmung besonders schnell. Das Meer kommt langsam näher. Dazu richten die Winterstürme immer größeren Schaden an. Der Sturm braust oft mit mehr als 100 Stundenkilometern über die Küste und knickt alles um, was im Weg steht. Meterhohe Wellen überspülen Wohnblocks und verschlucken Strände. Dabei verdienen Mittelmeerländer wie Griechenland oder Spanien viel Geld mit ihren Küsten. 58% der griechischen Küste sind laut Umweltministerium stark von Erosion bedroht. Befördert und verschärft wird der Prozess durch eine oft rücksichtslose Bebauung. Griechenland hat zwar seit 2001 ein Gesetz zum Küstenschutz, die ersten 50 Meter dürfen nicht bebaut werden. In der Praxis werde das aber nicht eingehalten, beklagt Sophia Coppela von der Umweltschutzgruppe WWF in Athen. Die Umweltbehörde hat bislang 858 Abrissverordnungen verhängt. Wie viele davon umgesetzt wurden, konnte das Amt auch auf mehrmaliges Nachfragen nicht beantworten. Nachlässigkeit, Unwissenheit, Profitgier und der Klimawandel gefährden das Ökosystem Küste am Mittelmeer massiv, auch in Spanien. Dort ist das Küstengesetz wohl eines der meistverletzten Gesetze überhaupt. Hotelanlagen und Feriensiedlungen drängeln sich dicht an der Küste. Meerblick verkauft sich einfach. Doch in Spanien setzt ein Umdenken ein, wie der Ozeanograf Javier Benavente bemerkt.
Die Bürgermeister haben bis jetzt großen Druck ausgeübt. Sie wollten die Strandfläche immer weiter vergrößern, weil sie da das Geschäft machen. Aber mittlerweile spüren sie am eigenen Leib, dass herkömmliche Methoden nicht mehr viel bringen. Ein künstlich aufgeschütteter Strand ist nicht im Gleichgewicht. Er hält nicht lange, ein, zwei Jahre höchstens.
Es geht auch nachhaltiger und billiger. Erstens mit Renaturierung von Dünenlandschaften und Feuchtgebieten. Sie halten Sand zurück und sind natürliche Pufferzonen. Sie befestigen die Küste und schützen das Hinterland. Renaturierung heißt aber auch,
da wo die Küste verbaut ist, muss man die Leute umsiedeln. Es lohnt sich einfach nicht, für eine Wohnanlage mit 10, 15 Häusern alle 2-3 Jahre 2 bis 3 Millionen Euro auszugeben.
Um die Küste immer wieder aufs Neue zu befestigen und Anlagen zu reparieren. Wo die zweite Lösung, abreißen und umsiedeln, unrealistisch ist, da bleibt noch eine dritte Möglichkeit.
Und da, wo wirklich viele Häuser stehen und die Leute nicht umgesiedelt werden können, wir können ja nicht beispielsweise ganz Marbella nach hinten versetzen, da muss man dann einfach viel Geld in dauerhaften Küstenschutz stecken.
Zum Beispiel mit kilometerlangen, künstlich aufgeschütteten Sandbänken im Meer, also vor der Küste. Sie sollen das Land schützen. Das sind aber massive und sehr aufwendige Eingriffe. Es ist klar, im Mittelmeerraum geht es nicht mehr nur um den Sandstrand für die Touristen, es geht um die touristische Zukunft selbst. Und es geht um die Zukunft der Küstenbewohner. Und das sind am Mittelmeer immerhin 40% der Gesamtbevölkerung.
Brigitte Kramer berichtete aus Spanien und Griechenland über die Küstenerosion am Mittelmeer. Die Landwirtschaft ist Kenias wichtigster Wirtschaftszweig und ein erheblicher Anteil der Bevölkerung findet darin sein Auskommen. Noch, aber Nachwuchssorgen plagen die Farmer. Junge Menschen wandern in die Städte ab und suchen dort nach Jobs. Diese Entwicklung will die FAO, die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, aufhalten. Sie hat dafür gezielt Projekte entwickelt und dabei auch den Anbau einheimischer Pflanzen im Blick. Aus Nairobi, Antje Diekans.
Erntetag auf der Farm von Naomi Wamboy. In atemberaubender Geschwindigkeit stopft die 30-jährige große Blätter in einen Sack. Es ist das Gemüse, das in Kenia am häufigsten gegessen wird. Sukuma Wiki, eine Art Grünkohl. Naomi Wamboy hat sich auf traditionelle kenianische Gemüsesorten spezialisiert.
Every week, 3 days a week we harvest.
Jede Woche ernten wir an 3 Tagen. Die Nachfrage ist groß. Meine Abnehmer sind Händler, die Marktstände haben. So muss ich mich nicht selbst um den direkten Verkauf kümmern und kann mich ganz auf die Produktion konzentrieren.
I concentrate on producing the product.
Noch vor wenigen Jahren hätte sich die Farmerin nicht träumen lassen, dass sie mal diesen Beruf ergreift. Sie studierte Handelswissenschaften in Kenias Hauptstadt Nairobi. Danach ging die Jobsuche los. Ohne Erfolg, wie bei so vielen Uni-Absolventen in Kenia. Naomi beschloss, in ihrer Heimatregion zurückzugehen und Gemüse anzubauen. Viele Freunde kritisierten die Entscheidung, sie verbaue sich die Chance auf eine Karriere. Doch das sieht Naomi Wamboy völlig anders. Landwirtschaft ist nichts für dumme Leute. Es hat tatsächlich viel mit Wirtschaft zu tun. Man braucht ein umfangreiches Wissen. Wenn du die Farm nicht richtig organisierst, funktioniert es nicht. Unterstützt wurde die 30-Jährige von der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Die hat seit einiger Zeit Programme, um der Landflucht in Kenia entgegenzuwirken. Denn nur wenige junge Menschen hier entscheiden sich noch dafür, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Joy Ngui von der FAO koordiniert Schulungen für die Nachwuchsfarmer. Es gibt viel Abwanderung. Die Leute ziehen vom Land in die Städte. Sie suchen nach Jobs oder wollen dort eine gute Ausbildung machen. Der Altersdurchschnitt bei den Landwirten wird immer höher. Darum haben wir uns gefragt, wer wird in Zukunft noch unsere Nahrung produzieren? Was werden wir essen, wenn wir sogar noch eine wachsende Bevölkerung haben? Die Landwirtschaft ist Kenias wichtigster Wirtschaftszweig. Sie macht etwa 1/3 des Bruttoinlandsprodukts aus. Aber schon jetzt reichen die Erträge nicht, um die gesamte Bevölkerung zu ernähren. Grundnahrungsmittel müssen importiert werden. Deswegen will die FAO junge Leute jetzt wieder mehr für den Beruf als Landwirt begeistern. Beispiele wie das von Naomi Wamboy zeigen, dass so erfolgreiche Karrieren beginnen können. Die Farmerin wässert nach der Ernte noch kleine Pflänzchen auf einem anderen Teil ihres Ackers. 3 Hektar bewirtschaftet die junge Frau inzwischen insgesamt, zusammen mit 3 Mitarbeitern. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Ich will hier auf meiner Farm bleiben. Ihre nächsten Pläne? Sie will ökologisch anbauen. Biolandwirtschaft gibt es bisher in Kenia kaum.
Zum Beispiel kenianischer Grünkohl. Mit heimischen Pflanzen und engagierten jungen Leuten könnte die Landwirtschaft als Hauptwirtschaftsfaktor des Landes neuen Schub bekommen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sich im Recht zu wähnen oder tatsächlich Recht zu bekommen, ist zweierlei. Denn der Gang vor Gericht birgt Unwägbarkeiten und kann teuer werden. Auch Rechtsschutzversicherungen decken nicht alle Risiken ab. Wann ein persönlicher Rechtsschutz sinnvoll ist und worauf man verzichten kann, dazu Klaus Deuse.
Der Gang vor Gericht kann teuer werden. So stiegen bei einem Prozess in erster Instanz mit einem Streitwert von 15.000 Euro die Gebühren seit dem 1. Januar um rund 10%. Verliert man den Prozess, muss man neben den eigenen Kosten auch noch die der Gegenseite in voller Höhe übernehmen, einschließlich Anwalt. Unter dem Strich beträgt das Kostenrisiko fast 5.500 Euro. Insofern stellt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW fest, kann eine Rechtsschutzversicherung nützlich sein.
Jetzt möchte ich aber aus Angst vor den hohen Kosten ja auch nicht auf mein Recht oder auf die Durchsetzung meiner rechtlichen Interessen vor Gericht und die anwaltliche Hilfe verzichten. Und da bin ich mit einer Rechtsschutzversicherung schon wirklich gut beraten.
Es muss nicht unbedingt gleich das komplette Paket sein. Denn in der Regel, sagt Philipp Opfermann, kann man den Rechtsschutz aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen.
Sicherlich eine gängige Kombination ist der Dreiklang aus Privatverkehrs- und Berufsrechtsschutz.
Wer einem Mieterverein angehört, benötigt keinen gesonderten Rechtsschutz fürs Wohnen. Und auch Gewerkschaftsmitglieder können auf einen weiteren Arbeitsschutz verzichten. Bei Abschluss einer Rechtsschutzversicherung kommt es stets auf die persönlichen Lebensverhältnisse an. Je nach Umfang des Versicherungsschutzes kosten Policen zwischen 180 und knapp 500 Euro im Jahr. Außerdem gilt es zu beachten, dass wie bei fast allen anderen Versicherungen auch nie alles versichert ist. Besonders teure und streitanfällige Bereiche sind nach den Worten von Philipp Opfermann in der Regel generell ausgeschlossen.
Also beispielsweise alles rund um Hausbau, Scheidung, Erbschaft. Es gibt aber gerade bei der Rechtsschutzversicherung auch viele kleine Ausschlüsse. Und da lohnt sich dann schon der Blick ins berühmte Kleingedruckte und ein Vergleich verschiedener Angebote.
So haben viele Anbieter etwa auch den Schutz in Geldanlagestreitigkeiten mit Banken ausgeklammert oder eingeschränkt. Außerdem kommt es bei Abschluss der Versicherung auf die Klärung der Frage an, ab wann der Versicherungsschutz gilt.
In manchen Fällen besteht sofortiger Versicherungsschutz von Beginn an, in anderen vielleicht erst nach 3 Monaten. Wichtig ist dann aber auch, wann der Versicherungsfall tatsächlich eingetreten ist. Und das ist oft gar nicht so klar, wie man denkt.
Außerdem kann es sich lohnen, über eine Selbstbeteiligung nachzudenken.
Zumindest dann, wenn ich die Prämie hier merklich senken kann. Und da gibt es verschiedene Modelle am Markt, auch mit sinkender Selbstbeteiligung während der Laufzeit.
Ohne Selbstbeteiligung von durchschnittlich 150 Euro fällt der Jahresbeitrag meist um 100 Euro höher aus. Auf keinen Fall, warnt Versicherungsexperte Opfermann, sollte man voreilig einen Anwalt beauftragen. Denn ohne eine vom Anwalt zuvor eingeholte Zusage der Kostendeckung von der Versicherung besteht die Gefahr, am Ende doch auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Wie viel Rechtsschutz brauche ich? Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Die Situation an der deutsch-tschechischen Grenze beleuchten gleich die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster. Und mit diesem Hinweis geht Umwelt und Verbraucher für heute zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.